Was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg live.
Johannes Gasser, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
Danke für die Einladung.
Herr Gasser, jetzt bei der Mitgliederabstimmung wurden Sie ja zum Spitzenkandidat für die Nationalratswahl in Vorarlberg für die NEOS gewählt und zwar bundesweit auf Listen Platz 9. Warum, jetzt muss ich grundsätzlich fragen, warum gehen Sie denn nach Wien? Ist das Ländle too small?
Absolut nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass es weiterhin eine gute und auch vor allem auch eine liberale Vertretung von Vorarlberg in Wien geben wird. Und ich habe die letzten 5 Jahre im Landtag bewiesen, dass ich viele Themen habe, die ich für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger im Land vorantreiben will und das auch kann. Und das würde ich auch sehr gerne in Wien machen.
Jetzt weiß man, das politische Wiener Paket, das ist ja ganz anderes. Wie will denn der Bregenzer Wähler Johannes Gasser dort tanzen?
Also ich habe ja schon eine gewisse Erfahrung mit dem Wiener politischen Paket sammeln dürfen. Ich war von 2013 bis 2017 für NEOS im Parlamentsclub tätig als Referent. Das heißt, ich kenne zumindest aus der zweiten Reihe die Tätigkeit in Wien und im Parlamentsclub, was dort auch gebraucht wird. Und ich konnte jetzt auch in den letzten 5 Jahren in Vorarlberg Erfahrung sammeln, was es bedeutet, in der ersten politischen Reihe zu stehen. Und ich glaube, dass man gerade auch, wenn man aus dem Bregenzer Wald kommt wie ich, dass einem da die Wiener nicht unbedingt alles gleich vortanzen können sozusagen, sondern dass man da auf dem Wiener Parkett auch gut bestehen kann.
Jetzt, der Gerald Loack hat ja angekündigt, eben, dass er nicht mehr antritt. Er war Sozialsprecher bei NEOS. Sie waren ja auch sein parlamentarischer Mitarbeiter. Und unter anderem war das der Hauptgrund für Sie, sich dafür zu bewerben, dass Gerald Loack da nicht mehr?
Für mich ist klar, dass ich als Sozialsprecher die letzten Jahre auch im Landtag viel Erfahrung sammeln durfte und auch viele Themen vorantreiben. Ich kenne mich auch natürlich durch meine vorherige Tätigkeit auf Bundesebene damit aus und weiß, welche Themen unter den Nägeln brennen. Und dass diese Position sozusagen auch frei geworden ist oder frei wird, ist für mich schon auch eine Motivation, diese Themen auch auf Bundesebene voranzutreiben und hier auch die verschiedenen Erfahrungen, ich bin ja auch in der Gemeindepolitik im Sozialbereich tätig, auch dort diese Erfahrungen auf Bundesebene weitertragen zu können.
Hat Sie es überrascht, dass Gerald Loack nicht mehr antreten wollte?
Ich war tatsächlich im Oktober ein bisschen überrascht, als er mir davon erzählt hat und wir davon in Erfahrung gebracht wurden. Es ist aber nach 10 Jahren in der Politik oder schlussendlich sind es dann 11 Jahre auch nachvollziehbar, dass man vielleicht auch einen anderen Weg gehen möchte. Vor allem, wenn man 11 Jahre lang sehr viel auch geleistet hat. Gerald Loack hat für NEOS, aber gerade auch in der Sozialpolitik sich einen Namen gemacht, ein sehr eifriger Kämpfer für Generationengerechtigkeit und für Leistungsgerechtigkeit. Und ich glaube, dass man dann nach 11 Jahren da vielleicht auch eher sich, glaube ich, erwartet, dass es andere Möglichkeiten für ihn auch noch gibt. Und was man schon auch noch dazu sagen muss, ist, dass wir NEOS immer gesagt haben, wir sind keine Sesselkleber. Und ich rechne das Gerald Loack auch hoch an, dass er das sehr ernst nimmt und genau deshalb sagt, er tritt nicht mehr an, weil sozusagen diese Grenze, die wir uns auch NEOS intern gegeben haben, für ihn jetzt in der nächsten Periode schlagen werden würde. Und er deshalb auch sagt, er tritt nicht nochmal an.
Wenn es um Redezeit und Anträge geht, dann hat der Gerald Loack einiges vorgelegt. Ist das etwas, wo Sie ihn als Vorbild nehmen?
Auf jeden Fall. Und auch da muss ich nochmal auf meinen Track Record sozusagen im Landtag verweisen. Auch dort gibt es Erhebungen, die zeigen, dass ich dort einer der fleißigsten Abgeordneten bin, nicht nur was Redezeiten, sondern auch was Anfragen und Anträge angeht. Und ich glaube, dass dieser Arbeitsethos sozusagen auch zu zeigen, auch in der Opposition ist es möglich, Initiativen zu setzen und Themen aufzubringen. Genau diesen Anspruch, den wir auf den verschiedenen Ebenen einbringen, möchte ich natürlich auch im Nationalrat einbringen.
Weil wir bei Vorarlberg ist zu small waren, hat die Entscheidung von Claudia Gamon, ins Land zurückzukehren, irgendeine Auswirkung auf Ihre Entscheidung gehabt, nach Wien zu gehen?
Gar nicht. Also Claudia und ich sind ein eingespieltes Team. Auch für Claudia habe ich in der Vergangenheit schon mitarbeiten dürfen. Ich kenne und arbeite mit Claudia seit 10 Jahren zusammen. Das heißt natürlich auch, dass wir hier sehr gut abgestimmt sind und dass wir schlussendlich im Gesamten darauf schauen, was wir als Team, als NEOS Vorarlberg gemeinsam am besten bewegen können. Und dass da natürlich dann der Einsatz auf den verschiedenen Ebenen unterschiedlich ausfallen kann, ist klar, aber das hat gar nichts damit zu tun.
Sie hätten ja fast eine Fahrgemeinschaft machen können, wenn Sie hier geblieben wären.
Das stimmt, das stimmt.
Ja, genau. Jetzt im Jahr 2018 haben Sie ja bei den parteiinternen Vorwahlen für NEOS Vorarlberg um einen Listenplatz beworben erstmals. War das ein logischer Schritt eben nach Ihrer Zeit in Wien auch als parlamentarischer Mitarbeiter, dass Sie in die Politik gehen wollten?
Eigentlich gar nicht. Da bin ich ganz ehrlich, als ich damals als Mitarbeiter angefangen habe, zuerst habe ich mir gedacht, ich kann mir gar nicht vorstellen, in der ersten Reihe zu stehen, weil da doch auch, wenn man sozusagen dann im Rampenlicht auch steht und wenn man dann auch die politische Verantwortung trägt, dass etwas anderes ist, wenn man im Hintergrund arbeitet, weil man einfach nicht als Person dafür verantwortlich ist, nicht so im Rampenlicht steht und auch vor allem nicht so stark der Kritik ausgesetzt ist. Aber was man in den Zeit als Mitarbeiter auch in der zweiten Reihe dann mitbekommt, ist, wie andere Parteien arbeiten. Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, das kann ich auch sozusagen und da Verantwortung zu übernehmen. Und ich bin da auch immer sehr dankbar gewesen für die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten konnte und die mich da unterstützt haben und mir auch den Mut gegeben haben und gesagt haben, Johannes, du kannst das genauso gut und du wärst ein super Politiker, der uns NEOS gut repräsentieren kann. Und genau diese Unterstützung hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, den Schritt in die erste Reihe auch selber auf ein politisches Mandat zu wagen.
Mhm. Jetzt je nach Wahlumfrage, auf die man blickt, traut man NEOS bei den Nationalratswahlen so um die 10% zu. Das wäre aktuell. 2019 waren es noch 8,1%, auch ein Rekordergebnis. Wie wichtig wäre es für NEOS, dieses Mal die zweistellige Hürde zu überspringen?
Also ich glaube, es wäre ganz, ganz ein schöner oder großartiger Erfolg, ein wirklich großartiger Erfolg, wenn wir die Zweistelligkeit erreichen würden. In Vorarlberg sind wir da ja wirklich nicht mehr weit davon entfernt, aber bei der Nationalratswahl hat das auch schon geklappt in Vorarlberg. Aber schlussendlich geht es ja nicht um die Zahlen, sondern es geht darum, was kann man bewegen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir mit dem Anspruch auch in diese Nationalratswahl gehen, dass genug geredet wurde die letzten Jahre. Dass es jetzt endlich Lösungen für die Menschen auf dem Tisch braucht, dass es Reformen braucht und dass wir hier die sind, die am besten aufgestellt sind, nämlich auch organisiert sind, dass wir so bereit sind wie noch nie zuvor, genau diese Verantwortung zu übernehmen und den Mut haben, mit den anderen Parteien das Gespräch zu suchen und gemeinsam zu schauen, was geht, was ist möglich, gemeinsam für Österreich und für die Menschen im Land zu bewegen.
Mhm. Sie sagen es bewegen. Am meisten bewegen kann man natürlich, wenn man in Verantwortung ist, sei es auf Landesebene als auch auf Bundesebene. Muss das das Ziel sein?
Absolut. Ich glaube, wenn eine Partei nicht den Anspruch hat, auch Regierungsverantwortung zu übernehmen, dann ist sie in einer gewissen Weise in der Politik auch falsch, weil nur zu kritisieren und in der Opposition zu bleiben, das kann und darf meines Erachtens nicht das Ziel einer politischen Bewegung sein. Weil was ist dann der Gestaltungsanspruch? Und ich glaube, der Anspruch eines jeder, der in der Politik ist oder die in der Politik ist, ist auch mitgestalten zu können und etwas zu bewegen. Und wie gesagt, nur zu kritisieren ist sicher nicht mein Anspruch in der Politik. Und das durfte ich die letzten Jahre im Landtag glücklicherweise auch unter Beweis stellen.
Wie groß würden Sie jetzt einfach auch mal das Wählerpotenzial insgesamt einschätzen, auch von der Themenlage her, die NEOS abdeckt in Österreich? Wo würden Sie da die Range sehen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil schlussendlich die gesamte Großwetterlage, die politische, entscheidend ist, welche Themen man da aufgreifen kann und natürlich auch abhängig vom politischen Wettbewerb. Wir sind eine Partei der Mitte. Wir sind auch eine Partei, die, glaube ich, mit unseren Ansprüchen, dass wir darauf schauen, dass sich Leistung bei uns immer auszahlt, auch die arbeitende Mitte sehr gut abholen kann. Aber wir trotzdem auch einen Anspruch haben, Vorarlberg und Österreich nach vorzubringen, modern zu sein und fortschrittlich zu sein. Das mag nicht allen gefallen, aber ich glaube, dass unser Potenzial schon nicht zu klein ist, wie es vielleicht manche darstellen oder vielleicht in der Vergangenheit auch für liberale Parteien in Österreich immer dargestellt wurde. Mhm. Ich finde, gerade in Vorarlberg sieht man, dass die Bevölkerung sehr freiheitsliebend, sehr weltoffen und modern ist, aber trotzdem auch einen Anspruch an sich selber hat, etwas beizutragen und zu leisten. Und das ist genau das, was wir als NEOS, als liberale Partei auch gut abholen können und das auch in Vorarlberg immer wieder unter Beweis stellen.
Mhm. Aktuell hat man ab und zu den Eindruck, für viele heißt die Wahlkampfstrategie alle gegen Kickl. Ist das eine richtige Strategie aus Ihrer Sicht?
Ich glaube nicht, dass es alle gegen Kickl heißt, aber schlussendlich geht es darum aufzuzeigen, was sind die Zukunftsszenarien für Österreich? Was sind die Zukunftsszenarien auch in Vorarlberg schlussendlich? Und da geht es auch darum, welche Mehrheiten gibt es? Und immer so darzustellen, als wäre die FPÖ quasi, würde das Volk vertreten oder den Volkskanzler stellen oder wie auch immer sie das darstellen, ist bei 30%, wenn 70% anderer Meinung sind, halt nicht die absolute absolute Mehrheit und so, wie es dargestellt wird. Mhm. Und ich glaube schon, dass man gesehen hat, gerade auch in den letzten Wochen, was es bedeutet, wenn die FPÖ sehr stark in der Regierung ist oder wieder in die Regierung geholt wird. Und wir sind das Gegenangebot in einer gewissen Weise. Wir sind können ein Reformmotor in einer Bundesregierung, aber auch in einer Landesregierung sein, ohne dass dazu Freundelwirtschaft, ohne dass dazu Steuergeldverschwendung kommt, wie man es jetzt beispielsweise auch in Niederösterreich bei der FPÖ schon sieht. Und vor allem sind wir auf der Bundesebene eine Garantie dafür, dass wir Putin ein Stoppschild aufstellen. Weil genau diese Verbindungen, die FPÖ mit Russland auch hat, zeigen sich ja in den Geheimdiensten und sind eine große Gefahr für die Staatssicherheit und für die Sicherheit von allen Österreicherinnen und Österreichern. Und da muss man, glaube ich, sehr gut damit aufpassen.
Wie groß sind da schon jetzt die Parallelen zu Deutschland? Weil wenn keiner mit Kickl will, dann sieht es aktuell nur so aus, als ob es auch in Österreich nur eine Ampel geben kann.
Ich weiß nicht, ob die Ampel dann schlussendlich das entscheidende Vorbild ist oder ob sich auch andere Mehrheiten ausgehen. Wie gesagt, für uns ist das Entscheidende, dass wir Mehrheiten schaffen können, abseits der FPÖ, und dass wir hier der Garant sind, dass es eben nicht wieder zu Stillstand kommt, sondern dass wir dort mutig unsere Reformvorschläge auch einbringen und unterbringen können.
Wie sehen Sie es eigentlich, dass mit der Bierpartei und der KPÖ jetzt auch zwei Parteien antreten, denen man durchaus den Sprung ins Parlament zutraut? Die könnten es schaffen, mal die Bierpartei aktuell nach den aktuellen Werten schon. Oder ist es Ihnen eigentlich relativ egal, weil das ein ganz anderes Wählersegment abdeckt wie Neos?
Ich glaube, das, was die zwei Parteien ansprechen, ist eine gewisse Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien. Und das ist, weil die etablierten Parteien, gerade auch die regierenden Parteien, nicht die Lösungen liefern, die sich viele erwarten. Es wird viel geredet, aber geliefert wird dann schlussendlich nicht. Wenn ich beispielsweise an das Thema Steuerentlastung denke, da passiert einfach sehr wenig. Und für uns ist die Steuerentlastung eines der wesentlichen Themen, um beispielsweise die Teuerung zu bekämpfen. Da geschieht einfach zu wenig, aber auch in anderen Bereichen. Und da verstehe ich, dass es ein gewisses Protestpotenzial gerade mit der Links der Mitte gibt, auch beim Themenbereich Wohnen. Aber die Frage ist, ist die Bundesebene der richtige Ort, um diese Themen dann teilweise, die die Parteien auch ansprechen, umzusetzen? Und vor allem ist die Erfahrung, der politische Gestaltungswille schlussendlich auch da, diese Themen dort anzugreifen und auch in Umsetzung zu bringen. Also es geht auch um eine gewisse Umsetzungsstärke und Glaubwürdigkeit, in diesen Themen etwas zu erreichen. Und ich glaube, das haben wir jetzt nach 10 beziehungsweise dann schlussendlich 11 Jahren im Parlament bewiesen, dass wir diese Ausdauer haben, dass wir die Ideen haben und Konzepte, da wirklich eine Umsetzung der Ideen hinzubekommen.
Also bereit wie nie zuvor, wie es schön auf einem Plakat zu lesen.
Bereit wie nie zuvor, so viele wie nie zuvor.
Wie werden Sie Ihren Wahlkampf auch nach diesem Slogan her anlegen, oder wo wollen Sie eigentlich Ihre Schwerpunkte setzen? Werden diese Schwerpunkte dann auch in diesem Bereich, was Sozialpolitik etc. betrifft, sein, die Sie dann auch verantworten sollen und vertreten sollen für NEOS?
Also für mich ist klar, dass der Schwerpunkt unserer Kampagne auch darauf liegen wird, dass wir die steuerliche Entlastung der arbeitenden Menschen voranstellen werden, weil ich glaube, dass das in den letzten Jahren eine starke finanzielle Belastung geworden ist und vor allem jungen Leute der Glaube genommen wurde, dass sie sich aus eigener Leistung noch etwas aufbauen können. Es hat auch sehr viel schlussendlich damit mit Generationengerechtigkeit zu tun, und da kommt quasi mein Streckenpferd, mein politisches, nämlich die Sozialpolitik ins Spiel, weil es schlussendlich auch darum geht, dass wir jungen Menschen die Perspektive geben, dass sie, wenn sie fleißig sind, wenn sie etwas leisten, auch den Ausblick beispielsweise auf eine gute Pension haben können, aber auch, dass sie mit den Beiträgen, die sie ins Sozialsystem einzahlen, eine gute Gesundheitsversorgung haben können. Zurzeit ist es so, in Österreich zahlen arbeitende Menschen die dritthöchsten Abgaben in der gesamten Europäischen Union. Aber was wir dafür geliefert bekommen, ist höchstens Durchschnitt. Sei es bei den Pensionen, sei es beim Gesundheitssystem und vor allem, und das ist auch eines meiner Herzensthemen, auch im Bildungsbereich. Weil auch dort ist es so, dass die Ausgaben pro Kopf besonders hoch sind, die Ergebnisse, wie man bei PISA sieht, aber höchstens im Durchschnitt.
Wenn Sie Leistung ansprechen, wenn Sie mit jungen Menschen sprechen, was ist denn wichtiger, auch die sozialen Leistungen, die Sie ansprechen mit Pensionen etc., denken junge Menschen an so etwas überhaupt, oder geht es Ihnen doch mehr um Work-Life-Balance?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Man will sich nicht verausgaben das ganze Leben lang, ohne zu wissen, was danach herausschaut. Mhm. Und genau diese Unplanbarkeit und Unsicherheiten, auch im Pensionssystem, lassen bei den jungen Leuten das Gefühl da, es ist eh egal, was ich mache, es wird am Ende nicht besonders viel herausschauen. Genau dasselbe Thema ist es auch im Bereich Wohnen. Auch dort ist es so, dass junge Menschen das Gefühl haben, egal wie viel ich leiste, egal wie viel ich mich anstrenge, diesen Traum vom Wohneigentum, von der Eigentumswohnung, kann man sich nur noch leisten, wenn man gut erbt, aber nicht, wenn man fleißig ist und seinen Beitrag sozusagen leistet. Mhm. Und genau diese Perspektive gilt es, auch der jungen Generation wieder zurückzugeben. Und ich bin 33 Jahre alt, in meinem Umfeld ist das genau das brennende Thema. Rentiert es sich, 40 Stunden zu arbeiten, Überstunden zu machen? Rentiert es sich, genau diesen Weg zu gehen? Oder investiere ich da lieber in Work-Life-Balance, weil das etwas ist, was ich relativ schnell schon die positiven Aspekte spüre? Mhm. Und genau dieser fehlende Ansatz, in die Zukunft zu schauen, führt auch dazu, dass genau die jungen Menschen vielleicht da eine andere Work-Life-Balance wählen. Aber ich glaube, gerade für uns als Gesamtgesellschaft ist es etwas Trauriges, wenn junge Menschen diese Perspektive für die Zukunft verlieren, weil das etwas mit der gesamten Leistungsbereitschaft der ganzen Gesellschaft macht.
Wenn es um Leisten geht, man muss sich auch einen Wahlkampf leisten können. Das kommen ja finanzielle Herausforderungen auf die Partei zu. Wie sieht es da bei NEOS, was Ihre Person, Ihren Wahlkampf betrifft, auch mit finanziellen Mitteln aus? Gibt es genug oder müssen Sie den kreativen Weg suchen, wie in anderen Ländern, dass man Taylor Swift-Karten verlost?
Also ich hätte kein Problem, Taylor Swift-Karten zu verlosen als großer Fan, da ich selber auch aufs Konzert gehen werde. Wäre das eine schöne Alternative. Aber ich glaube, wir als NEOS sind, was die Wahlkampffinanzierung angeht, sehr gut aufgestellt. Wir waren immer und sind immer der Meinung, dass österreichische Parteien zu viel Geld vom Steuerzahler und von der Steuerzahlerin bekommen. Wir sind der Meinung, dass Wahlkämpfe auch sparsamer gehen müssen. Mhm. Und ich bin froh, dass wir zumindest bei der Landtagswahl in Vorarlberg, dass wir da eine klare Kostenobergrenze eingeführt haben. Und ich kann Ihnen versprechen, dass wir keine Probleme haben, diese Obergrenze einzuhalten. Andere Parteien tun sich da vielleicht ein bisschen schwerer.
Wie wichtig ist Ihnen eigentlich das Outfit bei öffentlichen Auftritten? Es fällt auch auf Instagram auf, dass Sie oft mit Hemd und Sakko zu sehen sind und dort auch Videos an Ihre Follower oder an die Instagram-Community senden. Ist die Generation Instagram nicht näher bei Hoodie und Sneakers oder Ähnliches? Oder muss man einen gehörigen Anschein machen als Politiker auch auf Instagram? Und so gesehen, ist Ihnen da das Sakko und das Hemd näher als das Jeanshemd?
Eigentlich gar nicht. Also ich glaube, mir ist normalerweise das Jeanshemd viel näher, aber es ist so, dass wenn man auf vielen verschiedenen Veranstaltungen den ganzen Tag unterwegs ist, man dementsprechend auch gekleidet ist. Ich glaube, das ist auch eine Sache des Respekts gegenüber dem Amt, das man sozusagen bekleidet, dass man sich auch entsprechend kleidet. Bei mir ist es aber so, dass ich sonst eigentlich sehr leger unterwegs bin und ich glaube, wenn man auf Instagram schaut, sieht man auch, dass ich sehr viel Sportkleidung besitze, gerade wenn es um Radoutfits bzw. auch Wander- und Skioutfits angeht. Aber die politischen Videos sozusagen oder politischen Aktionen, die ich da mache, doch meistens während meinem politischen, beruflichen Alltag stattfinden. Und vielleicht kommt daher der Eindruck.
Mhm. Apropos näher, was kann einem bringen, zur Welt näher sein als Käsknöpfle? Wie stellen Sie denn die Nachschubwege sicher nach Wien dann, wenn es um die richtige Käsemischung geht? Weil ich denke nicht, dass Sie zu überhöhten Preisen am Naschmarkt oder sonst wo Käse kaufen wollen.
Also ich weiß aus meiner Zeit in Wien, dass es tatsächlich verschiedene Wege gibt, auch dort dann guten Bringen zur Welt, der Berg und Reiskäse zu kommen, um eine gute Käsknöpfle-Käsemischung hinzubekommen. Ich muss mich da wahrscheinlich ein bisschen neu zurechtfinden, wie das ausschaut. Mir ist aber ganz wichtig, dass wir im Parlament da keine Spezialisierung sozusagen haben, sondern dass es ganz klar Käsknöpfle auch weiterhin geben wird. Und aus meiner Zeit im Parlament weiß ich, dass man da ein bisschen darauf schauen muss, welcher Käse verwendet wird, weil es hat schon ab und zu in der Parlamentskantine Käsknöpfle in der Vergangenheit auf der Speisekarte gegeben. Aber es war sicher keine Bregenzerwälder Käsemischung.
Sind Sie eigentlich ein passionierter Koch im Privaten? Man sieht sieht ja immer wieder, dass Sie auch eben Foodbilder posten.
Ja, wenn es sich ausgeht, sehr gerne, aber es ist leider oft so, wenn man Abendtermine hat, dass man da nicht unbedingt die Zeit findet, am Abend noch groß aufzukochen. Aber ich lade sehr gerne Freunde zu mir ein. Leider passiert das in der Vergangenheit aufgrund verschiedener eines engen Terminplans nicht immer sehr oft, aber grundsätzlich lade ich gerne Freunde zum Abendessen bei mir ein und mag das eigentlich wirklich sehr gerne. Ja.
Abschließend noch, was mir da eben auch aufgefallen ist, es gibt ja die Videoserie Frag Hansi, sagen Familie und Freunde zu Ihnen Hansi?
Das ist etwas, was sich in Wien entwickelt hat, tatsächlich, als ich dort studiert und gearbeitet habe. Aber inzwischen hat sich das bei meinen Nichten und bei meinem Neffen ein bisschen durchgesetzt, dass ich nicht mehr der Onkel Johannes, sondern der Onkel Hansi bin. Und ich finde das eigentlich eine sehr nette Angelegenheit oder eine sehr nette Sache, dass man da auch über die Social-Media-Formate das ein bisschen näher bringen kann.
Da letzte Frage nur dazu. Sie rufen ja auch Ihre User auf, dass man Fragen stellen kann. Was sind so die häufigsten Fragen, die Ihnen da gestellt wurden?
Das häufigste ist meistens, wie die Zusammenarbeit mit anderen Parteien ist, wie das im Hintergrund tatsächlich abläuft, aber dann auch wirklich inhaltliche Fragen, also Themen, die dann aktuell sind. Beispielsweise ist in Deutschland die Cannabis-Legalisierung groß diskutiert worden, auch dort die Fragen dazu, wie unsere oder meine Position dazu ist. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich und ich freue mich auch auf dem Weg über zusätzliche neue Fragen, weil ich da sehr gerne auch einen Einblick hinter die Kulissen der Politik gebe und hinter das, was da im politischen Alltag eigentlich passiert. Und ich glaube, dass man auf dem Weg auch die Menschen, die Wählerinnen und Wähler, am einfachsten erreichen kann.
Johannes Gasser, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live, die Nachrichten der Woche.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.